Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus, der da ist und der da war und der da kommt in Ewigkeit. Amen. Das Gleichnis vom vierfachen Acker hat ja drei Komponenten. Einmal wird ausgesät, dann wächst es heran und am Ende hofft man, es gibt Frucht. 30, 60, 100-fältig. Und genau diese Ordnung lässt sich eigentlich auch im Vaterunser erkennen. Da ist Jesus der Sämann, der Acker ist die Welt und der Same das Wort Gottes. Wir können sagen, die Aussaat ist der Herr Jesus, der vom Vater uns Kunde bringt. Sein Leben hier auf Erden zeugt davon und wo das Wort Gottes gelehrt wird, da wird gesät, kräftig gesät hoffentlich. Und wo der himmlische Vater seinen Geist gibt, da ist das Wort Gottes und bringt hoffentlich Frucht. Und wo Gott zum Schluss uns in seinem Wort den Glauben erhält und das Wort in unserem Herzen aufgehen lässt, da gibt es Ernte und der Bauer schickt seine Arbeiter, seine Knechte, um die Ernte einzusammeln. Und wir wissen auch genau, dass kein Bauer sich damit zufrieden gibt, wenn er aussät und nachher ist das Korn vielleicht halb hoch und naja, ist halt so. Oder es wächst richtig ran und dann kommt Hitze und Hagel und Sturm und alles liegt platt. Und so trauert der Herr Jesus auch, wenn das Wort ausgestreut wird und er sieht hier und da, aber es bringt keine Frucht. Zum rechten Gedeihen des Reiches Gottes ist unbedingt auch diese dritte Bitte des Vaterunsers nötig, die wir heute einmal bedenken wollen. Die Bitten im Vaterunser, und da möchte ich einfach noch eine kleine Rückschau machen, die Bitten sind ja nicht irgendwie aneinander geklatscht, sondern sie haben alle Sinn und Ziel. Und wer betet, geheiligt werde dein Name, der muss eigentlich gleich weitermachen, dein Reich komme. Und wer schon beim Reich Gottes ist, der muss gleich die nächste Bitte, dein Wille geschehe, mit anschließen. Also es ist einfach eine zwangsweise Anordnung hier. Wir wollen jetzt nicht vergessen, dass der verlorene Sohn, der nach Hause gekommen ist, überhaupt keinen Zug mehr gehabt hat zur Welt. Er ist dort geblieben beim Vater und hat diesen Willen getan und nichts anderes. Die Kirchenväter haben die sieben Bitten, die wir im Vaterunser haben, auch benannt. Ich habe mal das rausgesucht, die sieben Bitten. Die erste Bitte, geheiligt werde dein Name, das wäre die heilige Bitte. Dann kommt dein Reich, das ist die selige Bitte. Und jetzt kommt dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden. Und du merkst, das ist die schwere Bitte. Komisch, dass ich immer das Schwere raussuchen muss, für mich hier zum Predigen. Dann kommt viertens unser tägliches Brot, das ist die leichte Bitte. Dann haben wir, vergib uns unsere Schuld, das ist die gefährliche Bitte. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, das ist die sichere Bitte und mir fehlt ja noch die siebte. Führe uns nicht in Versuchung, die nötige Bitte. Ich habe es nicht anders hingekriegt, als es unten hängt ein bisschen. Die nötige Bitte. Dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden. Es bedeutet, dass der Weg nicht mit Rosen, sondern auch mit Dornen und Disteln gesät ist. Neben dieser seligen Bitte, die wir hier haben, dein Reich komme, und der leichten Bitte, gib uns das Brot heute, merken wir, wir haben die schwere Bitte, die eingerahmt ist in diese zwei leichten, um es der schweren Bitte nicht zu schwer zu machen. Es ist der hohe und steile Berg im Vater unser, den wir jetzt in dieser Bitte, dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden, uns anschauen. Diese Bitte erscheint für uns eigentlich unerfüllbar. Wer kann schon sagen, ich habe den Willen Gottes getan. Und dann heißt es noch, auf Erden. Na, da würden wir ja sagen, das kriegen wir noch so ein bisschen hin. Jetzt heißt es aber vorgestellt, im Griechischen ist es vorgestellt. Wir haben es ja mal hinten und mal vorne. Im Griechischen heißt es im Himmel wie auf Erden. Da kann uns doch mulmig werden, der Mut vergehen. Und wenn wir dann noch sehen, dass es heißt, die Engel im Himmel haben diesen Willen alle Zeit getan. Da könnte, also mir wird es sehr schwindlig, ich sag's ehrlich so, ja. Aber auch diese schwere Bitte macht uns Gott leicht und er hilft uns. Luther erklärt zu dieser Bitte, Gottes guter und gnädiger Wille geschieht auch wohl ohne unser Gebet. Hast du was gehört? Der auch ohne unser Gebet. Aber wir bitten in diesem Gebet, dass er auch bei uns geschehe. Ich habe jetzt drei Punkte. Dass auf der Erde und im All dein Wille herrsche überall. Der erste Punkt wäre dann, um Himmels Willen geschehe dein Wille. Die dritte Bitte führt uns ja weg aus diesem Erdenverhafteten hinauf letztendlich in diese oberen Sphären, wo nur sehr wenig angedeutet ist. Und es heißt immer, im Himmel wie auf Erden. Wir sehen es immer wieder auch im Kolosserbrief. Der Himmel wird zuerst genannt, wenn er durch das Blut Jesu gereinigt wird, und dann ist die Erde dran. Das heißt, in diesen oberen Sphären, die uns so fremd und so unerschlossen sind, in solch einer Weite und nicht messbaren Größe, ist zuerst einmal das Blut Jesu am Arbeiten und auch der Wille Gottes. Und wir finden im Himmel immer die Vorbilder, die nachher auf der Erde zur Anwendung kommen. Alle Ämter haben ihre Vorbilder im Himmel. Es gäbe keinen irdischen Vater, wenn es nicht den Vater im Himmel gäbe. Es gibt keine Könige auf Erden, wenn das Urbild des Königs nicht Jesus im Himmel wäre. Es gäbe keinen wahrhaftigen Priester, wenn Jesus nicht durch sein Blut hier als wahrhaftiger Priester schon lange vorgearbeitet hat. Und von dort her ist das Reich Gottes letztendlich zu uns gekommen. Und dort steht auch das himmlische Jerusalem. Man muss sich ja in Offenbarung 21 durchlesen. Es sind Dimensionen, die unser Denken weit, weit, weit überschreiten. Und Raum und Zeitlosigkeit lässt sich auch mit unseren Begriffen, die wir hier haben, nicht verdeutlichen. Sodass Paulus, also dass Johannes immer wieder sagt, wie. Er nimmt Begriffe aus der Welt, um Ewigkeit zu verdeutlichen. Und das ist schwierig. Und von dort erfahren wir auch etwas über das Urbild des Gehorsams, den Gottes Wille letztendlich fordert. Gottes Wille soll auf Erden wie im Himmel geschehen. Und dort oben existiert Gottes Wille ganz alleine. Es ist keine Macht da, keine Macht, die diesen Willen Gottes im Himmel irgendwie widerstehen könnte, einschränken könnte, verkleinern könnte, hinausschieben könnte. Nichts, gar nichts. Es gibt dort keine Sünde. Und Gottes Wille ist dort in die Herzen der Kinder und in seine Diener hineingesenkt. Was Gott will, das wollen sie auch. Wow. Wir merken nicht, da geht uns die Luft aus, wenn wir so an unser Leben denken. Gottes Wille, ich würde erst mal sagen, geschieht erst einmal am Himmel. Da können wir gucken, was da abläuft. Sonne, Mond und Sterne haben ihren Gang, da können wir machen, was wir wollen. Die fragen auch nicht, warum muss ich denn jetzt die Kurve hier kriegen? Sondern sie drehen sich und drehen sich, ja. Selbst am sichtbaren Sternenhimmel wird die göttliche Ordnung, die ewig gültigen Gesetze dort sichtbar und erinnern uns immer an diese höhere Ordnung, die letztendlich auch übertragen werden kann auf die belebte Natur. Und noch viel treuer geschieht der Wille Gottes im Himmel. Also wir waren erst am Himmel, haben wir geguckt, jetzt gehen wir in den Himmel hinein. Kann man da was sagen? Wer vollbringt denn dort den Willen Gottes? Ja, nichts anderes als die Engel. Sie sind ja allzumal dienstbare Geister. Es loben die Engel, deswegen habe ich den Psalm 103 auch lesen lassen, die seine Befehle alle ausrichten. Was ihre Arbeit droben ist, das wird uns nur so ganz leise angedeutet in der Heiligen Schrift. Sie stehen ja immer vor dem Throne dieser göttlichen Majestät und singen einen Ruhm nach dem anderen. Tausendmal Tausende stehen um ihn herum und abermals Tausende dienen ihm. Wir können es uns gar nicht vorstellen. Eine unzählbare Schar und Gott kennt sie alle mit Namen. Auf Erden haben sie auch ihre Aufgaben. Sie bestellen den Dienst für die Leute, die in der Ewigkeit mit dabei sein sollen. Sie fahren denen in die Parade, die meinen, sie könnten ohne diese göttliche Sphäre auskommen und legen hier Schranken und Wege hinein, um sie letztendlich auch zum Umkehren zu bringen. Im Himmel herrscht nur ein Wille, in Gott und außer Gott. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind eines Wesens und somit auch eines Willens. Da gibt's keine zwei Meinungen, wie man immer so schön sagt, nicht? Zwei Rechtsanwälte, drei Meinungen. Das gibt's da nicht. Eine Willensäußerung ist dort zu entdecken. Und David ist entzückt, wenn er ausruft, lobe den Herrn, meine Seele. Ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Willen tut. Auch dort, muss ich wieder ein bisschen irdisch reden, gibt es die 3G-Regel. So seltsam, nicht, dass wir alles schon abgebildet haben, was wir auch hier schon so seltsam auf dem Tablett haben, nicht? Also, wie schaut die erste G-Regel aus? Man kann sagen, gern, von Herzen machen die Engel den Dienst. Sie haben keinen eigenen Willen. Gottes Wille ist letztendlich ihr Wille. Ihr Herz ist ganz im Gottes Willen hineingeschoben. Und Gott hat ihnen ja auch ein Stück weit die Augen über das aufgemacht, was hier auf der Erde abläuft. Nicht einmal, sondern immer, ohne Murren, ohne Meckern, ohne Maulen, freudig und gern, das haben wir das erste G, führen sie den Willen Gottes aus. Und alle diese dienstbaren Geister, wie es heißt, vollbringen seinen Willen nicht halb, so ein bisschen luschig, ja, auch mal morgen, sondern vollkommen und ganz, zweite G, gern und ganz. Und dann wird auch nicht lang überlegt, das Wörtchen warum gibt's da oben nicht. Da kommt die Postkarte oder E-Mail oder wie auch immer, dort auch die Sachen weiter transportiert werden. Und dann wird dieser Befehl gleich ausgeführt. Gell? Gleich, ganz, gern, dreimal G. Kein Diskutieren, kein Lamentieren, kein hinterher argumentieren. Kaum ist der Wille ihnen bekannt, so tun sie ihn ausführen. Gerne, gleich, ganz. Das ist das Urbild. Und wir staunen eigentlich, wenn wir alle Sterne so in dieser festen Ordnung dort oben sehen, wie sie ihre Bahnen ziehen. Und jetzt staunen wir vielleicht noch viel mehr, wenn wir hineinschauen könnten, vielleicht wenn es so ein Fernrohr gibt, nicht, was also hinter die ganze All und diesen ganzen Kosmos gucken könnte in die Ewigkeit hinein, was dort für eine Harmonie und für einen Zusammenklang sein muss. Aber was hilft Staunen alles? Lasst uns doch bitten, Herr, dein Wille geschehe bei uns. Und da müssen wir jetzt weiterdenken. Jetzt kommen wir wieder auf von oben herunter, jetzt auf unsere Ebene. Um unsertwillen, halt, da bin ich noch nicht dabei, jetzt, um unsertwillen geschehe dein Wille. Ein zweiter Punkt. Jetzt wollen wir wieder zum Katechismus mal zurückgehen. Gottes guter, gnädiger Wille geschieht auch ohne unser Gebet. Wir bitten aber in diesem Gebet, dass er auch bei uns geschehe. Gott bedarf eigentlich unser nicht, aber sein Liebeswille hat diese Welt ins Dasein gerufen. Gott wollte eigentlich, dass die ganze Erde ein Paradies ist, wo letztendlich eine ganz innige, tiefe Liebesgemeinschaft zwischen Gott und seinen Kindern vonstatten geht. Und an diesem heiligen Willen sollte auch des Menschenwille sich hinbinden, freiwillig, indem er gerade dieses Verbot im Paradies auch gegeben hat. Da wird uns auch dieses Verbotsschild, alle Bäume, aber den da nicht, auch ein Stück weit deutlich. Den Willen Gottes, das sollte unsere Erfüllung und unser Leben im Paradies sein. Das war Gottes guter Wille. Und ich hätte ja, also die Bibel nicht, das sind ja 2000 Seiten Reparaturanleitung. Wie kann der Mensch wieder mit Gott klarkommen? Was hat Gott gemacht, dass er wieder diesen Weg in den Himmel findet, ins Paradies? Das ist doch köstlich. Ich hätte gesagt, ab weg, alles neu, komm. Hat keinen Sinn, ja, wollen wir noch nicht lang rumbasteln hier. Nein, aber Gott kann sich's erlauben, 6000 Jahre Reparaturanleitungsdienst zu machen, dieser Weltgeschichte. Wir haben seinem Willen, unseren Willen dagegen gesetzt. Das heißt Sünde. Und Gott lässt uns jetzt auch. Er hätte ja sagen können, kalt, weg mit, den tun wir runter. Nein, er lässt uns. Liebe lässt den anderen und ist auch bereit, das habe ich jetzt neulich bei einer Missionarin gelesen, einer Biografie, sie lässt sich verwunden. Sie ist bereit, diese Liebe, Verwundung zu ertragen und nicht loszulassen. Und das sehen wir eigentlich hier. Trotzdem, dass wir unseren Willen dagegen gesetzt haben und jetzt in Jammer, Not und Elend uns befinden. Wenn wir jetzt hinausschauen in die Nachrichten, dann graust es einem ja. Man weiß ja überhaupt nicht mehr, was soll man tun, dass man überhaupt dieses Chaos, was wie so eine schiefe Ebene nach unten ist, und das wird ja immer schneller, nachher bei Geburtswehen kommen die Wehen ja immer schneller hintereinander und immer heftiger. Und es ist jetzt der Anfang. Man weiß nicht, wie können wir es denn hinkriegen. Und jetzt kommt nach der Sintflut. Da schreibt Gott das in die Wolken hinein. Ich will hinfort die Erde nicht mehr vertilgen, um des Menschen willen. Und zu Abraham spricht er, um deinetwillen, ich mache mit dir einen ewigen Bund. Und wer dich segnet, der ist auch gesegnet. Gott fängt wieder neu an. Das ist doch das Ungeheuerliche. Und durch den alten, ganzen alten Bund mit Israel und den Heiden, wir haben es ja schon mal hier so ein bisschen durchgenommen, da zieht sich dieser eine große Liebesgedanke durch, der sagt, ich will, dass alle gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Das ist das Geheimnis des gnädigen Willens Gottes. Da haben die Engel ja schon so gelüstet, sagt Petrus nicht, hineinzuschauen in diesen Rat des Herrn. Offenbar wird er auf Erden und auch offenbar wird er im Himmel. Und jetzt passiert das Ungeheuerliche, wie die Engel an Weihnachten dieser Krippe das Singen anfangen und wie sich letztendlich Himmel und Erde wieder vereinen und wo der Menschensohn gleich Gottes Sohn Himmel und Erde wieder zusammenführt, dass der Wille Gottes passiert. Die verlorene Welt zu erlösen durch sie, durch Christus, wird die Welt mit Gott versöhnt. Das ist der Wille des Vaters. Und das nennt der Herr nicht eine Last, sondern es ist ihm eine Speise, wovon er lebt, den Willen des Vaters zu tun. Ich suche nicht meinen Willen, sagt Jesus, sondern des Vaters Willen, der mich gesandt hat. Auf diese Weise hat Jesus diesen wunderbaren Heilsrat Gottes, den Willen Gottes des himmlischen Vaters ganz gleich und auch gern erfüllt. Jeder Gedanke, jedes Wort, jede Tat, jeder Augenblick seines Lebens war Bestätigung des Wortes aus Psalm 40, Vers 9. deinen Willen, mein Gott, tue ich gern. Steht dort, kann man nachschauen. Ja? Die Schrift redet von ihm. Ich komme, im Buch steht von mir, sind mehrere Stellen in den Psalmen, wo wir das lesen können. Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern. Das Ziel des Willens Gottes verlangt jetzt, und ich bleibe einfach in dieser Heilslinie noch einmal ein wenig stehen, das verlangt den Tod des Sohnes als Lösegeld für uns alle. Und dann haben wir gesehen, wie Jesus in Gethsemane sich durchringt mit dem Tod, mit der Sünde, mit dem Zorn Gottes kämpft und am Ende sagt, ja, Vater, dreimal dein Wille geschehe. Und dann kann er auch triumphierend am Kreuz ausrufen, es ist vollbracht. Da steht da, er schreit es hinaus, es ist vollbracht. Jetzt ist ganz komplett der Wille des Vaters erfüllt. Jetzt geht aber auch der Ruf vom Kreuz aus in die Welt. Jetzt kommt, verlorener Sünder, du kannst heimkehren. Der Highway to Hell kann zu einem Highway to Sky, zu einer Autobahn in den Himmel werden. Ja, zum Glauben an den Sohn Gottes wird jetzt jeder gerufen. Und Jesus sagt auch, das ist der Wille dessen, der mich gesandt hat. Dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, hat das ewige Leben. Der braucht nicht erst Bücklinge machen. Der braucht keine lange Liste abarbeiten, wie es Luther ja versucht hat. Nein, hier kommt wieder die 2G-Regel zur Anwendung. Der Gerechte wird durch Glauben leben. Ja, Jesus ist es, der dieser schiffbrüchigen Mannschaft der Menschheit das Rettungsseil zuwirft und ihr den gnädigen Willen Gottes verkündigt, dass du und ich es auch ergreifen können. Nimm es, dass wir aus dem Verderben in das Land des Friedens kommen. Und jetzt kommen wir noch zu einem dritten Punkt, da fehlen ja wir noch mit, nicht unsertwillen, da sind wir alle dabei, aber jetzt kommen wir noch, um meinetwillen dein Wille geschehe. Wenn du jetzt gerettet sein solltest, ich hoffe, dass es hier viele sind, dann fängt Gott etwas ganz Neues mit dir an. Schau, der Sündenfall hat uns zu einer Fratze des Teufels gemacht. Unser ganzes Leben ist ein Schrotthaufen, meiner jedenfalls. Und jetzt fängt Gott an, eine Heiligung zu schaffen nach Leib, Seele und Geist. Und das sagt Paulus auch nicht, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Er schafft die Erlösung, er schafft die Rechtfertigung, er schafft die Heiligung. Gott schafft alles. Wir brauchen uns nur hinterher ein klein wenig hineinzubegeben. Auch diese krampfhaften Heiligungsversuche, oh, jetzt habe ich heute noch nicht das und das und das, ich muss abarbeiten und Strichliste machen, das führt nicht zur Heiligung. Man lese mal bitte von Kohlbrügge das Büchlein über Rechtfertigung und Heiligung. In einer wunderbaren Weise entfaltet er, dass wir nicht so viel zu unserer Heiligung dazu tun können. Nichts, wenn es nicht Jesus wirkt. Die Rechtfertigung aus Christi Verdienst, da muss der Glaube vorangehen. Die Erlösung muss erst unsere persönliche Inbesitznahme werden, ehe wir den Willen Gottes überhaupt ansteuern können und vollbringen können. Heiligung kann erst nach der Rechtfertigung passieren. Jetzt habe ich Hindernisse des Willens Gottes und nachher noch einige. Wir kommen heute da auch nicht durch. Wie kann ich den Willen Gottes erkennen? Wir müssen da noch mal eine extra Runde machen hier. Ja, ich hoffe, dass das dann auch... Ja, ist ja wichtig, nicht? Für die Jugend auch und so weiter. Wie erkenne ich den Willen Gottes? Aber erstmal die Störquellen. In der dritten Bitte haben wir natürlich auch dein Wille geschehe, ist ja klar, die Störquellen mit eingearbeitet. Das muss ja sein. Über uns waltet der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und er ist immer permanent an der Arbeit, an deinem Heil und an deiner Heiligung. Und jetzt steht dieser Dreieinigkeit Gottes, die Dreieinigkeit der finsteren Mächte gegenüber. Teufel, Welt und Fleisch nennen sich die drei Kumpel. Und die wollen den Rat Gottes letztendlich und den Willen Gottes vereideln. Wollen wir einfach mal hineinschauen. Teufel, Welt und Fleisch. Der Teufel ist der Fürst dieser Welt und der Fürst des Aberglaubens und des Abfalls. Der Teufel steht dem Herrn gegenüber. Die Welt dem Wort Gottes und das Fleisch Jesus, der in uns lebt. Könnte auch sagen, der Heilige Geist. Alle drei arbeiten zielbewusst. Der Teufel lässt doch in guten Tagen uns Jesus glatt vergessen. Ist nicht so? Wenn es mir gut geht, mir geht's doch gut, ja, und ich habe was hingekriegt, oh, klasse, prima, hier, gut waren wir, ja. Er flüstert uns dann ins Ohr, ach, guck mal, du schaffst doch auch ohne Gott. Ja, so einfach geht's doch auch. Und in Trübsalstagen, wenn wir unten durch sind, dann will er uns helfen, auf krummen Wegen irgendwie wieder ins Gleis hineinzukommen. Und dann heißt es vielleicht doch, wenn es allzu schlimm wird, flüstert er uns ins Ohr, wie es Hiob erfahren hat, ach was, sag doch deinem Gott endlich ab, taugt nichts. Und er schont uns auch nicht in irgendwelchen Stunden. Selbst in den heiligsten Augenblicken versucht er uns, unreine Gedanken ins Herz hineinzugeben. Wer unter uns kennt es nicht, dass auf einmal Gedanken aufkommen, wenn wir im Wort Gottes lesen, wenn wir in der Predigt sind, wenn wir zum Abendmahl gehen? Wer kennt das nicht? Ja, wo kommt denn dieser Hohn auf einmal dem Worte Gottes gegenüber und dem Sakrament her? Es ist der Kunstgriff des Teufels, der sich einschleichen will, dass er selbst heiligste Vorgänge in das Gottloseste überführen will, dass wir abgelenkt sind. Den bösen Rat und Willen des Teufels kann nur der Herr Jesus brechen. Niemand anders, keine Psychiatrie und keine, was weiß ich, Tabletten oder sonst irgendwas. Wir sind zu schwach, dem Fürst der Finsternis überhaupt etwas entgegenzusetzen. Luther sagt, groß Macht und viel List sein grausame Rüstung ist. Und das stimmt. Aber Jesus ist Sieger. Das müssen wir doch sagen. Das müssen wir uns immer wieder zurufen. Gerade wenn dann die dunklen Mächte über uns hereinbrechen wollen. Und jetzt haben wir natürlich auch noch eine Bundesgenossin des Teufels, das ist die Welt. Das heißt, dass der Teufel ja der Fürst dieser Welt ist. Und unter der Welt versteht die Schrift alle Menschen, die eigentlich alle Situationen, alles, was eigentlich im Unglauben den eigenen Lüsten nachwandelt. Klingt so ein bisschen komisch, nicht? Aber ich will es noch ein bisschen ausführen. Der Fürst speist dieser Welt mit, speist uns mit Augenlust, 1. Johannes 2, Fleischeslust und stolzem Wesen. Diese drei sind auch Geschwister. Die Welt führt zu allen Zeiten eine verlockende Sprache. Wenn der Glaube mächtig wirkt, dann hängt sie da noch ein bisschen was hinten dran, die Welt. Und sagt, ja, ach, das ist doch wunderbar, wenn man an Jesus glaubt, aber das Beispiel ist ja auch wunderbar großes Vorbild, aber man darf doch nicht übertreiben. Man muss doch leben und leben lassen. Jesus hat doch keinen düsteren Glauben verkündigt. Er war doch auch in Kanaan und hat fröhlich mitgetrunken. Das können wir doch auch alle. Wunderbar. Der Teufel kennt sich prima in der Bibel aus. Glaub bloß nicht, dass du ihn mit Bibelversen irgendwo in die Enge treibst. Aber er braucht das Wort. Er dreht es rum in falscher Weise. Der Teufel glaubt auch, heißt es in Jakobus, aber er zittert. Die Welt hat Kenntnisse über das Heil, aber das Kreuz Jesu und auch die Kreuzigung der fleischlichen Begierden werden ausgespielt. Die schieben wir zur Seite. Na, das ist alles, komm, glaub an Jesus, ja, ist ja kein Thema. Aber bloß nicht das Kreuz. Bloß nicht stehen bleiben. Tja, die Welt sagt es uns frei heraus. Lasst uns essen und trinken, morgen sind wir tot. Euer Christus, ach, das ist doch ein armseliger, gutmütiger Schwärmer. Euer Glaube, Unsinn, die Hoffnung, Träume. Wir nehmen die realen Freuden des Lebens doch gerne mit. Also, kommt, so habt ihr was. Auch diesen bösen Rat muss Gott brechen. Dazu nimmt er die Güter, welche Jesus schenkt. Glaube, Liebe, Hoffnung. Wir kennen aber auch die Rüstung, die Epheser 6 uns anbietet. Ja, Jesu Güter sind echtes Gold. Die Welt bietet nur ein bisschen Flittergold an. Jesu Freuden erquicken tief hinein ins Herz. Die Freuden der Welt, die sind nur so ein bisschen oberflächlich am Hinplätschern. Die Welt vergeht mit ihrer Lust, sagt Johannes. Wer den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Wir kommen zur dritten Schwester noch, zum Fleisch, als Hindernis auf diesem Weg, den Willen Gottes zu tun. Ja, unter Fleisch versteht die Schrift alles, was dem alten Menschen, dem Unbekehrten, mit seinem Unglauben, seinem Eigenwillen, seinem Hochmut und seiner Trägheit anhaftet. Das Fleisch ist die gefährlichste Waffe des Teufels, uns auf dem Weg des Heils letztendlich abzubringen. Warum? Weil das Fleisch in uns wohnt. Und wir merken Christus in uns und das Fleisch. Luther sagt nur, welchem Hund du jetzt mehr zu fressen gibst, nicht? Der wird dann die Oberhand kriegen. Dem schwarzen oder dem weißen Hund? Dem Fleisch oder Christus? Ohne dieses Fleisch wären die Verlockungen des Teufels und der Welt für uns eigentlich nicht real. Und hier sehen wir ein Kampffeld ohnegleichen, weil dieser Feind überall und zu aller Zeit bei uns ist. Wir können das Fleisch nicht abstreifen, wie ein Hemd oder dieses Jackett hier, komm, ich leg's weg und schon ist gut. Nein, das geht leider nicht. Und erst dann, wenn der Glaube, wenn der Heilige Geist, Christus, durch den Glauben in unserem Herzen wohnt, dann können wir das überdecken, was das Fleisch uns letztendlich an Freuden und dergleichen mehr vorspielt. Jetzt wollen wir aber schauen, wie können wir den Willen Gottes erkennen. Ein dritter, letzter kleiner Punkt, auch hier noch in diesem dritten Punkt, den zweiten. Wir müssen dieses Wort ernst nehmen. Dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden. Die Bitte hat Jesus das Leben gekostet. Jetzt muss man sich das mal vorstellen. Das war nicht irgendwie nur so ein Dahergerede. Das hat Jesus das Leben gekostet. Wäre er dem menschlichen Ratschlag von Petrus gefolgt, schon dich bitte, dann wäre das Kreuz umgangen, aber unsere Erlösung futsch, hätten wir nichts gehabt. Er hat zum Glück es nicht getan. Und gerade weil Gottes Wille gegen diesen Willen Jesu durchgesetzt wurde, es hat überdeckt ihn, ja, konnte er unsere Willenskrankheit, sagt Helmut Thielicke, letztendlich wieder in die richtige Richtung hineinbringen. Auch bei uns eine Willensumkehr hin zum Willen Gottes, weg von Selbstbestimmung und all diesem 68er-Geblär, was wir immer wieder hören. Seitdem gibt es Hilfe. Seitdem gibt es für die, die an ihrem eigenen Willen leiden, Hilfe. Denn Jesus war der erste Stützpunkt mit dem guten Willen Gottes in dieser Welt. Und überall sind auf der ganzen Welt Stützpunkte entstanden, die diesen Willen Gottes jetzt tun wollen, in aller Beschränktheit, der wir auch ausgesetzt sind. Und diese Bitte, dein Wille geschehe, setzt uns jetzt in Bewegung, unsere Fantasie, die Hände, die Füße. Nicht zuletzt unser Wille wird letztendlich in Bewegung gesetzt. Julius Schniewind, einer der hervorragenden Theologen aus Halle, sagt, der Wille Gottes, er will getan werden. Das ist nicht nur so ein bisschen, ja, schön wär's ja, nicht wenn, aber nein, Gottes Wille will getan werden. Und Ja, es ist seltsam, Jesus hat ja in der Bergpredigt etwas gesagt über dieses Tun des Willens Gottes. Es ist ja gleichsam die Bedingung, ins Reich Gottes hineinzukommen. Es werden nicht alle, sagt Jesus, die zu mir sagen, Herr, Herr, ins Himmelreich kommen, sondern wer kommt hinein? Der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Das ist das Entscheidende. Deswegen sitzt der Teufel ja immer wieder an und sagt, nein, komm, nicht so eng sehen und, lass es bleiben. Nein, deswegen hat Jesus gesagt, die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Die. Und dieses Tun des Willens hat Voraussetzungen und Konsequenzen, die wir bedenken müssen. Wer den Willen Gottes tun will, muss aufhören, dieses Ich, meiner, mir, mich Kreisspiel immer wieder zu praktizieren. Der muss seinem eigenen Willen letztendlich zu folgen. Er muss Schluss machen mit dem Gerede, die uns Menschen so leicht über die Lippen geht. Ach, des Menschen Wille ist sein Himmelreich, nicht? Wir kennen das ja alle. Ja, es sind so ganz seltsam fromme, saudumme Sprüche. Die Bitte, dein Wille geschehe, ist eine schwere Bitte, weil sie Konsequenzen in unserem Leben erfordert, weil sie uns letztendlich alles abverlangt. Sie kostet auch uns das Leben. Billiger geht's nicht. Nur wenn wir bereit sind, das Lebenssteuer unseres Lebens an Jesus zu übergeben und sagen, Herr, fahre du. Ich weiß zwar nicht, wo es dann hingeht. Ich weiß zwar auch nicht genau, ob das alles so mir gefällt. Ich weiß auch nicht, ob das alles leicht oder schwer wird. Aber ich weiß, dass es gut und richtig ist, dass du den besten Weg, den besten Plan, den besten Weg für mich hast. Und ehe man dann diesen Willen tun kann, muss man einfach das Wort Gottes zu unserer Norm des Denkens und Handels tun. Ich habe schon so oft Christen gehört, ja, Gott hat mir gezeigt, nun ist jede Diskussion am Ende. Wenn man dann hinterher fragt, ja, sag doch ein bisschen, wie? Ja, ich habe so ein Bauchgefühl gehabt oder so, irgendwie, ich muss heute Nacht kommen. Ja, denke ich immer, finde ich das sowas in der Bibel? Da müssen wir nochmal genauer nachschauen. Nicht jetzt, sondern bei Gelegenheit. Ja, ich muss den Willen Gottes erkennen und erfahren. Sollst du sagen, ja, da flattert doch kein Zettel von oben runter. So schön, und dann liegt es da dran und da steht drauf, bitte rechts abbiegen. man kann ja sein. Ne? Ja, nein, das ist ja nicht. Paulus sagt das ja so oft an die Epheser, an die Römer, sagt er, trachtet doch danach, den Willen Gottes zu erkennen. Ja, kann man das? Ich bin ja da oben im Himmel und hier. Ja, man kann. Gott gibt seine Gebote. Gott gibt seinen Jüngern ja Anweisungen, Bergpredigt, ne? Kann man hier reingucken. Da steht, du sollst deinen Feind lieben. Oh, das ist hoch aufgehängt, ne? Aber man soll ja erstmal nicht schwören, nehmen wir die leichtere. Also, ja, aber das sind so Anweisungen, die apostolischen Briefe. Leg ab allen Betrug. Huiuiui, Steuererklärung und so weiter, ne? Ich denke bloß immer dran. Also, das sind so Baustellen, die wir alle haben. Da müssen wir wirklich. Und dann kommt die konkrete Situation und es muss überprüft werden. Herr, ist das dein Wille? Ja oder nein? Steht ja auch nirgendwo dran, ich soll jetzt die Emma heiraten, wenn ich als junger Bursche die Martha so ein bisschen im Auge habe. Ne? Und so weiter. Das sind ja wichtige Fragen. Welchen Beruf muss ich denn nehmen? Herr, zeig es doch. Und dieser Spur müssen wir noch einmal nachgehen. Wichtig ist drei Punkte, die jetzt das aufmerksame Hören auf Gottes Wort, das sind nur so kleine Bausteine noch, die eigentlich vertieft gehören. Das Warten auf die Stunde Gottes. Eile ist immer vom Teufel. Sag's mal so platt. Reden mit Gott im Gebet, Herr. Manchmal muss man vielleicht auch sagen, ich möchte einfach mal eine Auszeit nehmen, Herr. Mal einen Tag in der Stille. Du wirst sehen, man braucht 3, 4, 5 Stunden, bis man innerlich ruhig wird, bis dann überhaupt das Wort greift, so wie es sein soll. Aber auch wichtig, Gegengründe, Argumente. Gott hat uns auch einen Verstand gegeben. Der Zettel da von oben, der flattert nicht runter. Aber der Bruder neben dir, der kennt dich doch besser, als du denkst. Und dann kann man ihn doch auch zu Rate fragen. Also wir merken, es gibt einige Säulen, den Willen Gottes zu erfahren. Wo ich dann sage, Herr, was ist heute dein Wille für mich? Wenn ich natürlich morgens keine stille Zeit mache, dann ist es schwierig zu sagen, Herr, was soll ich heute tun? Wenn da drin stand, vielleicht liebe deinen Nächsten. Ja, das sind so Sachen, die man dann eben, ich will jetzt kein Gesetz draus machen, aber dass man einfach merkt, diese Reihenfolge ist doch auch ja nicht ohne. Wir müssen Hörer werden des Wortes, stille Leute. Gott sucht Menschen, die für ihn eintreten. Herr, dein Wille geschehe. Und er zwingt uns das nicht auf. Wenn wir es nicht wollen, dann müssen wir ohne diesen Willen Gottes leben. Dann müssen wir auch die Konsequenzen tragen, wenn wir das vermeiden wollen. Und es ist immer ein Kampf in uns. Will ich nicht. Es geht nicht ohne dem. Das fällt uns nicht in den Schoß. Wir sind noch nicht im Himmel. Es ist immer ein Ringen um die Welt. Herr, mach mir den Mund auf. Lass mich dein Zeuge sein. Und ich bin so dankbar, dass wir da nicht allein sind. Dass er uns, nicht wenn wir den Philipperbrief anschauen, Gott schafft in uns selber das, was vor ihm wohlgefällig ist. Ist das nicht christlich? Wir brauchen uns gar nicht anstrengen. Ja, Strichliste führen, manchmal tut es auch ganz gut. Aber wenn ich was erkannt habe, Herr, diese Sünde müsste ich ausräumen, ich schaff's aber nicht. Ich weiß, es ist aber dein Wille. Dann hilf mir, dass ich's hinkriege. Und ich habe noch nie gesehen, dass Jesus uns dann nicht unter die Arme greift und uns durchträgt. Um Himmels Willen geschehe dein Wille. Um unsretwillen geschehe dein Wille, um meinetwillen geschehe dein Wille. Es war eine schwere Predigt jetzt. Ich sag's einfach so. Ja, oh, was habe ich gerungen. Aber ich hoffe nur, dass der Herr Gnade gegeben hat. Amen. Wir wollen jetzt einfach noch einen Moment der Stille haben und ich bete dann noch. Herr Jesus, das ist heute eine Predigt, die jeder mit nach Hause nehmen muss, weil du ihn angesprochen hast, Herr. Dein Wille geschehe. Und du lässt uns da nicht alleine. Und da, wo wir falliert sind und ja die Prüfung nicht bestanden haben, da willst du uns weiterhelfen und ein Neues geben. Ach, Herr Jesus, ich danke dir, dass wir das nicht von uns aus schaffen müssen. Dein Wille geschehe. Du hast es uns vorgelebt, Herr Jesus. Es kostet uns etwas. Aber du bist am Ende der Straße als Sieger, der uns empfängt, dass wir dann in der Ewigkeit mit dabei sein können. Und dass dann Lob und Preis nur noch über unsere Lippen kommt. Amen.